ist der 11. Dezember 2008 und das ist der 81. Digitalk. Herzlich willkommen. Mein Name ist Roger Zedi.
Und ich bin der Matthias Schüssler.
Und unser Gast heute ist der Joachim Hacker.
Grüezi miteinander.
Du bist der Gründer, glaube ich auch, gell?
Jawohl, richtig.
Gründer CTO.
CTO,
Entschuldigung, von Netcetera. Jetzt haben wir gerade CEO beleidigt in dem Fall. Also, Netcetera, eine Zürcher Softwarebude, kann man glaube so sagen.
Jawohl, genau.
Erzähl doch kurz, was ihr alles so macht.
Ja, wir sind ein Softwareentwicklungsunternehmen mit dem Hauptsitz in Zürich. Wir sind unterdessen eine ganze Firmengruppe, gesamthaft ungefähr 200 Mitarbeitende, die wir haben.
Wow.
Eben, in Zürich ist unser Hauptsitz. Wir haben dann noch Niederlassungen in Bern und Vaduz, eine Tochterfirma in Mazedonien, in Skopje und noch eine kleine Organisation in Dubai.
Okay.
Und wir machen die Softwareentwicklung hauptsächlich auf einer Projektbasis für Kunden, die irgendwelche Probleme haben und mit diesen Problemen zu uns kommen und eine IT-Lösung dann wollen.
Das sind Banken, Versicherungen.
Da sind einmal Banken und Versicherungen, lässt sich nicht verhindern, wenn man auf dem Platz Zürich ist, ist er naheliegend. Ja. Aber wir haben auch sehr viele andere, also beispielsweise, wenn es um Kreditkarten oder Maestro-Transaktionen geht, dann wird ein grosser Teil, jetzt auch gerade im Weihnachtsgeschäft, wird über Software von uns abgewickelt oder der nächste Fahrplan von der SBB wird auf Software von uns entwickelt.
Das sind die Schuld, wenn es so lange geht an der Kasse, wie jetzt in der Weihnachtszeit, oder?
Nicht direkt, weil das sind dann Batch-Jobs, die während der Nacht laufen, also wenn es dann um die Verrechnungen geht von diesen Sachen.
Ah, okay, gut. Dann sind ihr fein raus. Jetzt, wieso du heute eigentlich da bist, das können wir vielleicht auch noch ganz kurz sagen. Ihr habt unter anderem eine iPhone-Applikation entwickelt. Über das reden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher. Ja. Sag doch gleich schnell jetzt schon, was das ist.
Die Applikation, die nennt sich Trandroid. Das ist eine Applikation, die sich hauptsächlich an Vielfahrer im Raum Zürich wenden, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind und sehr schnell und sehr bequem herausfinden wollen, wenn das nächste Tram, wenn das der nächste Bus abfährt.
Okay. Merci soweit. Dann würde ich sagen, Matthias, erzähl du uns etwas über das Feedback.
Ja, auch diese Woche hat es wieder Hörerreaktionen gegeben. Der Michael hat uns einen sehr persönlichen Brief zum Digitalk 79 geschrieben, wo wir über Selbstmord im Internet geredet haben. Hm. Auf den gehe ich jetzt da nicht in aller Öffentlichkeit ein. Da schreibe ich dann Michael mal direkt eine Antwort. Da muss man aber noch ein bisschen überlegen, was ich da dann drin genau schreibe. Aber du hörst noch von mir. Dann der Boris Schmolinski schreibt, Grüezi ihr zwei. Also nochmal, das ist Berndeutsch oder so, ohne Garantie, dass
ohne
das
jetzt richtig... Ohne speziell zu beleidigen.
Genau, wenn ihr richtig ausgesprochen habt, müsst ihr uns ein Audio-Feedback schicken. Ganz zu Beginn der Dank für den exzellenten Podcast. Ich finde es beeindruckend, wie ihr es Woche für Woche schafft, Leute zu euch ins Studio zu holen, die in ihrem Gebiet absolute Experten sind. Ich hätte hier einen Themenvorschlag, der inhaltlich zwar nicht digital ist, aber für euer Stammpublikum trotzdem interessant sein dürfte. Mich würde interessieren, welche erneuerbaren Energien zu einem grünen Energiemix bei der Stromproduktion beitragen werden. Ich glaube, das ist durchaus ein Thema. Ich meine, wir haben es im Digital 79a diskutiert. Und ohne Strom laufen alle unsere schönen Gadgets und Computer nicht. Also warum nicht einmal darüber reden? Wäre dann allerdings erst im neuen Jahr, denke ich mal. Und der Christian hat gefragt, wie denn das eigentlich mit diesen Kapiteln geht. Also das ist im iTunes, gibt es ein rechter Hand, ein Menü, das Kapitel heisst, wo ihr einzelne Punkte vom Digitalk könnt anspringen. Und wenn es das nicht hat, habt ihr wahrscheinlich das MP3 verwünscht. Da gibt es die Kapitel nicht. Darum am einfachsten abonnieren, dann kommt automatisch die richtige Variante im iTunes mit Kapitel.
Und man sieht das Kapitelmenü aber erst, wenn der Podcast läuft.
Genau.
Also wenn man es nämlich sonst sucht, dann ist es einfach nicht dort. Mhm. Also das muss man vielleicht schon dazu sagen. Und auf dem iPod natürlich oder auf dem iPhone hat man die Kapitel auch.
Genau. Ja. Dort kann man einfach so mit vorwärts springen, dann von Kapitel zu Kapitel.
Das nächste Thema gumpen.
Genau. Oder zurück, wenn man etwas so schön sieht,
dass man es nochmal
genau. Genau. Nach wie vor freuen wir uns über Feedback. Schickt uns die Anregungen, Kommentare, Kritik oder auch logisch erlaubt an leben@tagesanzeiger.ch. Und auch der obligate Aufruf zu Audiofeedbacks, besonders toll ist, eben, wenn wir euch auch hören mit euren Dialekt oder wie auch immer. Mit Musik haben wir auch schon gehabt. Also,
Es ist also nicht nur damit wir darüber lachen können, sondern wir hören das gerne.
Genau.
Ja, ja, merci soweit. Dann kumpeln wir doch jetzt zum nächsten Thema führen. Und das wären Goodies. Dann fragt gerade mal unseren Gast Joachim, was hast du mitgebracht?
Ich habe 3 Goodies dabei. Das erste ist ein Blog, den ich habe. Aha. Unter www.blog.ch. Das ist ein Blog von Freddy Kürzler, der so ein bisschen im ganzen Internet-Business aktiv seit der Beginn an sich dabei ist und das so ein bisschen aus dem Nähkästchen rausplaudert. Das ist noch ganz interessant, wenn man auch ein bisschen
hinter Kulissen.
Jawohl, ja, genau. Okay. Ja. Dass man ein bisschen hinter Kulissen auch kann hören. Und er macht das sehr persönlich, also ist seine persönliche Meinung dazu. Und das ist doch sehr angenehm, wenn man da so eine pointierte Meinung an man kann sehen.
Gut.
Dann das Zweite, was ich dabei habe, das ist ein Plugin für den Firefox-Browser. Das nennt sich Read It Later. Wenn es andere Leute gibt, die man auch während dem Surfen oder wenn sie irgendetwas sehen, zu wenig Zeit haben, um irgendeinen Artikel gerade lesen, dann tut der Read It Later einem so ein Höckchen im Interface anbieten, wo man kann ankreuzeln kann. Und dann nachher tut er einem den Artikel merken, zum später lesen. Er tut den auch automatisch downloaden, wenn man das eingestellt hat, dass man auch offline
den Artikel schauen kann.
Macht eine lokale Kopie. Und man kann auch sehr einfach die Artikel nachher wieder rauslöschen. Also man muss nicht irgendwie eine Bookmark setzen oder kompliziert etwas machen, sondern es geht sehr einfach. Tut sich für die, die Google Reader zum News lesen, brauchen, tut er sich dort drinnen auch gerade einnisten, so quasi. Und dann kann man Artikel auch gerade dort drinnen sich vormerken, zum später lesen.
Darf ich fragen, liest du es dann auch nachher?
Ja, je nachdem halt. Also das kommt dann darauf an. Manchmal gehe ich dann auch durch die Liste durch und tue sie als Gelesen wieder rauslöschen, noch nie die tatsächlich gelesen.
Es gibt so Untersuchungen von Zeitung lesen, oder? Also ganz viel, also ich glaube, weiss nicht, über 90% von den Artikeln, die man auf die Seite legt, liest man nie, wahrscheinlich. Oder?
Ja, das also, geht mir aber auch gleich. Ich reisse manchmal auch Seiten raus, wenn es am Morgen nicht lange in der Zeitung zu lesen. Und je nachdem kommt es dann noch dran. Ja,
das Problem ist, am nächsten Tag ist schon die neue Zeitung da. Gut, aber du hast noch ein drittes
Goodie. Ich habe noch ein drittes Goodie. Das ist jazoon.com. Jazoon ist eine Java-Konferenz, die regelmässig stattfindet, hier in Zürich. Ich war dort auch mal als Programm-Chair dabei gewesen. Ich wollte darauf aufmerksam machen, all die Software entwickeln im Java-Bereich. Es läuft dann ein Call for Papers bis Ende Jahr, wo man noch Vorträge eingeben kann. Ich glaube, es ist eine gute Sache. Es ist eine sehr gut bestückte Konferenz mit internationalen Speakern. Und die findet dann im Juni statt, vom 22. bis am 25.
Vielen Dank. Matthias?
Ich würde euch diese Woche die Webseite www.frankn.com ans Herz legen. Die ist interessant für euch, wenn ihr ab und zu euch mit dem Innenleben von Windows-Betriebssystemen beschäftigt. Dann begegnet man nämlich so ganz seltsame, dubiose Sachen, wo zum Beispiel alg.exe heissen, lsass oder run DLL 2, also nicht Run DMC, das wäre
ein Hip-Hop. Lieber Run DMC, ehrlich
gesagt. Und eben, häufig weiss man ja natürlich nicht, für was das gut ist, was das macht. Und eben der Frank Neumann aus Berlin, der hat das jetzt dort feinsäuberlich aufgeführt, erklärt das, man kann es nachlesen und weiss dann, was da allenfalls passiert, wenn einem irgendeine so eine Fehlermeldung begegnet. Also für Nerds und Geeks und Neugierige oder Problem- und Absturzgeplagte eine gute Sache.
Gut. Ja gut, merci. Zum Glück würde ich das glaube nie müssen brauchen. Aber ich habe ein Programm, und zwar ist das eine Macintosh-App, und das heisst Fluid Tunes. Ich habe es vor 2 Tagen entdeckt und ausprobiert. Es ist wirklich recht lustig. Und zwar ist das eine Applikation, die mit Hilfe der eingebauten Kamera Vielleicht geht es auch mit einer Webcam, ich bin nicht ganz sicher. Kann man sich durch die iTunes-Bibliothek durchwinken. Also man kann vor dem Computer sitzen und winken und irgendwie nach rechts und links schieben und dann sieht es aus wie in dem Coverflow, oder? Ja. Und dann kann man also so seine Alben hin und her schieben und dann hat es irgendwann so einen Play-Knopf und wenn man dann winkt am richtigen Ort, dann spielt es.
Aber man kann nicht kinken, wenn irgendein Scheiß kommt, den man nicht gehört. Quasi
nein, so ausgefeilt ist es nicht. Aber also sagen wir, es ist sehr lustig zum Ausprobieren. Es funktioniert tatsächlich, aber es hat natürlich schwere Limitationen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Lied sucht, dann drehst du durch. Also das ja. Geht nicht. Aber probiert es mal aus. Ich finde das recht lustig. Das findet man auf fluidtunes.com und es ist gratis.
Super. Gut.
Dann reden wir doch kurz über die aktuelle Meldung von der Woche. Es ist ein bisschen eine Google-lastige Woche, muss ich vorausschicken, aber wir haben uns jetzt in letzter Zeit ein bisschen zurückgehalten.
Genau. Also
können wir wieder mal über Google schwätzen diese Woche. Wie jedes Jahr ist auch diese Woche rausgekommen, Ende Jahr, die sogenannte Google-Zeitgeist-Statistik. Also die gibt es eigentlich ein Jahr durch, aber Ende Jahr wird sie halt dann nicht durch die Presse geliked. Da kann man quasi sehen, was mir so in unserer Alltagskultur uns beschäftigt hat das Jahr. Also zum Beispiel der Obama hat sehr viele Leute interessiert, mehr als Madonna. Und was mir irgendwie speziell aufgefallen ist, der meistgesuchte Suchbegriff war YouTube, gefolgt von Google. Und eigentlich auch sonst sind in den Top 10 nur so Begriffe gewesen, wo man einfach .com hinschreiben und dann hat man es schon gefunden. Wieso denken dir, machen das die Leute?
Ja, ich glaube, das ist weitgehend so ein bisschen Bequemlichkeit natürlich, dass man im URL-Feld innen vielleicht nur Google eingibt und dann Enter drückt und dann hinterher natürlich eine Suche ausgelöst wird auf Google und dann das komplettiert wird zu google.ch oder google.com.
Aber du meinst, das sind genau die Leute, die oben nur Google hinschreiben, die dann so in der Statistik auftauchen?
Ich könnte mir es vorstellen. Vielleicht hat es auch so einige, die dann irgendwie den First Hit auswählen. Oder wenn man die allgemeine Tendenz so ein bisschen anschaut, wo das Suchfeld mit dem URL-Feld vereinigt wird, wie beim Google Chrome-Browser. Und das wirft natürlich hinter, genau wie man die Search Engine an, für alles, was man dort irgendwann einmal reingibt. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich in dieser Highscore-Liste die Wörter entsprechend aufschwemmt. Ja.
Also ich bin nicht ganz sicher, ob da nicht auch einfach Google quasi Bestandteil aus komplexeren Suchanfragen auseinanderpuzzelt hat. Also es kann natürlich sein, dass jemand zum Beispiel irgendein Stichwort angibt und dann sagt doppelpunkt.youtube.com, also weil er irgendetwas spezifisch auf YouTube suche. Ich mache das häufig mit Microsoft so, weil es einfach per Google schneller geht, wieder, wenn man mit der Microsoft eigenen sucht, oder? Und dann würde das natürlich überhaupt nicht heissen, dass man das nach dem gesucht hat, sondern man hat einfach auf dieser Seite nach irgendetwas gesucht. Ja. Und das wäre auch ein bisschen das, was ich an dem würde kritisieren. Also es ist weniger Zeitgeist für mich als Google-Geist. Also ja, man weiss nicht genau, wie die Statistiken zusammengestellt werden, wie die wirklich analysiert werden, was die Methodik dahinter ist. Und eben, also alles Porno-Zeug ist ja auch
ausgefiltert. Ja.
Und man weiss aber auch nicht genau, wo sonst allenfalls
noch was sonst noch gefiltert worden ist. Also ich habe mich dann eben schon gefragt, wieso können sie nicht wenigstens eine zweite Statistik rausgeben, wo eben all die generischen Begriffe mal weg sind, damit man sieht, nach was die Leute wirklich gesucht haben oder so. Dass mich dunkelt eben auch, das ist die Aussagekraft von dem Ganzen ist dann vielleicht doch nicht so hoch. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, Matthias, das erklärt sicher, wieso zum Beispiel in Deutschland eBay der meist gesuchte Begriff
genau, ist. Genau, du hast einfach auf eBay irgendetwas.
Das ist tatsächlich so. Also das ist sehr intransparent, wie die Statistik zustande kommt. Ich würde auch sagen, die Aussagekraft wird so ein bisschen von Jahr zu Jahr kleiner auch. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass ich tatsächlich einen Zeitgeist aus dieser Statistik könnte herauslesen könnte.
Das ist wirklich ein grosses Wort.
Also, dass ein Obama
und dass der Obama jetzt viele Leute gesucht haben, ist auch nicht so eine Überraschung. Also gut. Gehen wir zu einem anderen Thema. Das hat auch mit Google zu tun. Und zwar haben die unterdessen wirklich fast die ganzen Vereinigten Staaten abgedeckt mit ihrem sogenannten Street View. Die Abdeckung hat sich verdoppelt. Es hat nur noch ein paar weiße Flecken auf der amerikanischen Karte. Bei uns allerdings gibt es noch so gut wie gar nichts. Also in der Schweiz sucht man vergeblich nach dieser Funktion. Meine Frage in der Runde, wie wir jetzt hier auf Google warten, oder denkt, ihr könntet jetzt wieder eine Chance für zum Beispiel, sagen jetzt mal, search.ch oder so, irgendwie so etwas aufzuziehen?
Ich meine, so etwas aufzuziehen ist eine relativ teure Sache, weil es ist aufwendig. Ich muss ja mit den Aufnahmewegen, die oben mit Rundumkameras bestückt ist, so quasi alle Strassen abfahren. Im Prinzip könnten das die Firmen, die auch für die GPS all die Daten gehen, zusammensammeln, die könnten im gleichen Zug auch noch die Aufnahmen machen, das ist klar. Die machen auch solche Aufnahmen, allerdings mit dem Zweck, mehr Verkehrssignale und so Sachen entsprechend dann zu haben, die sie dann nach Indien oder China schicken, um entsprechend interpretieren. Mhm. Ich gehe davon aus, dass da auch in Europa das hier kommt. Es gibt ja einige Länder, gerade Frankreich, Italien oder so, die heute schon abgedeckt sind. Es ist natürlich auch recht umstritten, so aus dem ganzen Datenschutzaspekt. Und dessen
werde ich jetzt du dir Sorgen machen wegen dem?
Nein, würde ich mir nicht.
Also sie haben ja angefangen, gewisse
Sachen entsprechend rauszufiltern, also dass Gesichter entsprechend detektiert werden und so verschwommen dargestellt werden. Es kann natürlich problematisch sein. Auf der anderen Seite schätze ich natürlich den Dienst von Google Street View hauptsächlich für so Navigationssachen. Wenn ich irgendwie mit Fußgängernavigation durch eine Stadt durchgehe, kann ich mich natürlich viel besser orientieren anhand von solchen Bildern. Oder auch nur, wenn ich irgendwie in den USA ein Hotel suche, dann schaue ich mir sicher einmal an, ja, wie sieht das in der Straße aus, wie sieht das Hotel aus und so, um ein Bild davon machen.
Ja.
Aber also, es ist ganz sicher etwas, das auch in der Gesellschaft wird noch weiter müssen diskutiert werden.
Ja. Aber es ist schon so, dass man quasi mit dem Intro fährt, bis eine amerikanische Firma kommt und uns das macht.
Gut, ich würde jetzt nicht als Schweizer Unternehmer damit anfangen, wenn du nie weißt, ob Google 2 Monate später dann auch anfängt. Mm. Und dann, wenn du deine Daten zusammen hast, macht es Google auch nochmal und dann hast du eh keine Chance.
Ja. Oder? Mhm. Ja, und das Problem ist ja eigentlich, es macht ja nur Sinn, wenn es wirklich Teil von dem ganzen Google Maps,
genau.
Google Earth, Google und so weiter ist.
Es muss dann irgendwie integriert sein. Und man muss es auch aktualisieren. Ich meine, es ist ja nicht eine einmalige Sache,
sondern
ich muss das sich jährlich oder jedes zweite Jahr mindestens wiederholen.
Was dann auch spannend ist, weil man kann schauen, wie hat es an dem Ort vor 10 Jahren ausgesehen, dann nach einer gewissen Zeit.
Also das wäre also dann einmal spannend, so
ein Movie
daraus zu machen, wo man dann so über eine ganze Zeitperiode die Veränderung von einer Stadt kann anschauen kann.
Google Time Machine irgendwann.
Ja.
Dann reden wir nochmal über das Google-Thema. Und zwar, Google macht ja auch ein Handy. Und für die Plattform, die Software-Plattform, die dort auf dem Handy läuft, das sogenannte Android, gibt es eine Allianz, wo diese Woche gerade wieder ein paar Leute beigetreten sind. Unter anderem ein paar illustre Namen, wie zum Beispiel Ericsson, Sony Ericsson, Vodafone, Garmin oder Toshiba. Die sehen ja, das ist jetzt das langsam endgültig der Durchbruch für Android, oder sind das Firmen, die verzweifelt sich jetzt noch probieren, irgendwo anzuschliessen? Oder?
Ich glaube, es findet so eine Konsolidierung statt in dem ganzen Markt. Und Google hat sicher mit dem Android versteckt hinter der Open Handset Alliance da auch den ganzen Reigen ein bisschen eröffnet und ein bisschen Druck aufgesetzt. Der anderen, das ist hauptsächlich Nokia mit der Symbian-Plattform, wo ja dann Symbian-Plattform vollständig gekauft hat und dann Modlern hat das dann auch in Open Source zu geben. Microsoft ist da momentan noch zurückhaltend. Die haben, glaube ich, einfach neue Versionen angekündigt und auch schon Verspätungen, glaube ich, angekündigt von ihrem System. Ich glaube, es wird sicher interessant. Ich bin auch überzeugt, dass sich Android wird durchsetzen. Ganz einfach darum, weil es ist ein kommerzieller Faktor für einen Hersteller von einem Mobiltelefon bzw. für einen Operator. Die Lizenzgebühren, auch wenn es nur wenige Dollar sind, wenn man die kann einsparen kann und wenn man eigene Entwicklungsleistungen auch für all die Customizations, die heute gemacht werden, die Anpassungen für eigene Bedürfnisse, eigene Applikationen und so, wenn man das so quasi an Outsourcen oder ab der Stange gratis kann beziehen.
Ja. Also mich hat es gedacht, es hätte ja das G1 noch nicht, also das erste Handy mit dem Android drauf, noch nicht so eingeschlagen. Dann habe ich aber gelesen, dass die Android-Apps eigentlich noch ganz gut laufen. Da gibt es auch so einen Laden, Online-Laden,
App Store,
wie der App Store von Apple. Und da ist, glaube ich, irgendwie die erste Million von Downloads, die Grenze ist sehr, sehr schnell überschritten worden. Also das zeigt dann schon irgendwo, dass das Bedürfnis auch da ist und dass das durchaus wahrscheinlich auch Platz hat für zwei so Stores oder zwei so Plattformen. Und ja, also so gesehen finde ich das spannend, die Ausgangslage jetzt. Und für mich ist es aber völlig offen, wie sich das weiterentwickelt.
Das Interessante ist, dass es Symbian gibt es ja schon viel länger und die haben einen riesen Mehrteil, wenn man Smartphones anschaut. Es gibt auch schon viel, viel länger die Möglichkeit, Applikationen zu schreiben für Symbian. Aber irgendwie haben sie ja die völlig verschlafen, die unter die Leute zu bringen, oder? Würdest du auch sagen?
Ja, das ist tatsächlich so. Das hängt natürlich einerseits damit zusammen, dass es ein versplitterter Markt ist. Also Symbian ist nicht gleich Symbian, das ist eine Grundplattform und dann hat es sehr viele unterschiedliche Ausgestaltungen davon mit unterschiedlichen Benutzerinterfaces. Und andererseits hat es auch sehr unterschiedliche Hardwarehersteller, die ganz unterschiedliche Telefone gemacht haben. Also wir sind dort in einem völlig heterogenen Markt drin. Und es ist niemand hergegangen und hat gesagt, jetzt machen wir so ein geschlossenes, in sich abgeschlossenes System, wie das Apple gemacht hat mit dem iPhone.
Also siehst du es eigentlich so, dass am Schluss ist es sehr wahrscheinlich Android, Symbian und das iPhone. Vielleicht noch Microsoft.
Maybe. Wahrscheinlich ist Microsoft auch noch dabei. Ja. Wir haben noch BlackBerry als Plattform, da stimmt, ist noch nicht so die klar, wie die sich positionieren. Palm, glaube ich, wird wegfallen vom Markt, ist auch jetzt schon ein bisschen am Serbeln. Und dann werden es wahrscheinlich etwa diese Systeme geben. Vielleicht muss sogar noch etwas weiter über Klippen springen, das kann dann durchaus sein. Ich glaube, der ganze Markt wird recht bewegt bleiben.
Auf wer tippen wir da? Auf Microsoft?
Ich meine, Microsoft hat natürlich das Potenzial, eben auch so ein Gesamtsystem mit der ganzen Desktop-Integration, wo alles super zusammen könnte klappen, können anzubieten.
Aber ich sie nützen das nicht aus, oder? Beim Zoom hätten sie das können machen können.
Ja, genau. Eben ich zweifle ein bisschen daran, ob sie beweglich genug sind, um das Momentum herzubringen. Mhm. Heute muss man sehen, dass Windows Mobile ist im Prinzip ein bisschen eine Verlegenheitslösung, weil wenn man an sich das System anschaut, das ist nicht echt gemacht für mobile Devices.
Nein, es hat auch das Startmenü und das ist auch ein grundlegend falscher Entscheid, weil das Startmenü in dieser Größe ist einfach ein Unsinn.
Man hat Konzept im Prinzip aus dem Desktop-Bereich übernommen in der Annahme, dass der Wiedererkennungswert der Benutzer irgendwie entgegenkommt, dass sie sich irgendwie vertraut fühlen, wenn sie genau die gleichen Menü, einen Taskmanager und das Startmenü haben. Aber es ist an sich völlig unsinnig.
Eben, aber
und es sieht nicht immer wirklich gleich aus. Also es ist ja dann trotzdem etwas anderes, oder? Also.
Und es sind dann doch nicht die gleichen Anwendungen. Sie heißen zwar gleich, aber sie laufen dann doch nicht eins zu eins drauf. Also das schafft mehr Verwirrung, wieder, dass es nützt. Und Microsoft hat an dem auch in den letzten 5 Jahren oder so nichts geändert. Also ich würde auch schwer dran zweifeln.
Der Punkt ist einfach, wie immer im Markt, es ist nicht unbedingt das technisch Beste, was sich am Schluss durchsetzt, sondern es ist der irgendwie die beste Kombination hat von Marktmacht, Allianzen, Durchhaltewillen, richtiges Marketing und richtige Verankerung. Und der setzt sich dann am Schluss durch.
Aber wir sind eigentlich schon lange fast im nächsten Thema. Ich am Schluss nämlich noch schnell jetzt noch auf Microsoft zu sprechen kommen. Die haben diese Woche unter anderem das Entwicklerzentrum in Zürich eröffnet. Mit, glaube ich, 200 Leuten, 400 Leuten.
Sagen Sie mir. Weniger, aber es sollen mal oder 200
so viel werden.
Ja. Okay. Aber immerhin, freut uns. Und sie haben sich diese Woche unter anderem einmal mehr dann wieder zu Open Source, sie hat es nicht gerade bekannt, kann man sagen, aber sie haben doch immerhin ihren Kunden angepriesen, man kann Microsoft-Produkte, also durchaus auch mit Open Source-Produkten kombinieren, wenn man das möchte. Natürlich, natürlich sind ihre Produkte die bessere Wahl, aber sie sind ja da doch flexibel geworden im Vergleich zu früher. Jetzt, wie gesagt, wir lachen alle schon ein bisschen. Mich würde es mal wundern, wie du das siehst, als wirklich jemand da irgendwie tiefer drin ist in diesem Software-Business. Welche Rolle spielt Microsoft heute noch als Innovator in Sachen Software?
Das ist schwierig zu sagen, tatsächlich als Innovator zu gelten. Microsoft war noch nie der Innovator, der vorangegangen ist, sondern sie haben sich an sich immer in einer Rolle gesehen, wo sie im Prinzip so ein bisschen der Nachfolger war, wenn sich etwas etabliert hat und dann mit ihrer Marktmacht hinterher gekommen sind und den Innovator, den ursprünglichen Innovator dann angegriffen haben und das Feld also quasi aufgerollt haben. Das ist ihnen nicht überall gelungen, aber in sehr vielen Bereichen ist ihnen das gelungen. Aber Microsoft spielt eine Rolle, also auch wenn es um Business-Anwendungen geht, das sehen wir auch immer mehr bei Kunden. Früher war gerade alles, was so internetnahe war, praktisch ausschließlich auf Linux oder Unix-Plattformen gelaufen. Unterdessen sieht man mehr und mehr auch Microsoft-Plattformen in diesem Bereich drin. Hängt natürlich mit der guten Integration zusammen, mit Office-Produkten und auch gut, durchaus auch guten Produkten, die Microsoft hat. Ich meine, jetzt der Schritt, wo sie jetzt da machen, dass sie sagen, ja, Open Source ist doch nicht ganz schlecht und können wir durchaus auch noch als Alternative sehen und dann auswählen und nach ihrer Ansicht dann sich vielleicht für Microsoft am Schluss gleich entscheiden. Ich glaube, das ist einfach eine Akzeptanz von der Tatsache, wie es heute auf dem Markt läuft.
Ja. Also man müsste einfach galoppierende Realitätsverlust diagnostizieren, wenn sie jetzt immer noch auf ihrer Insel da von der Glückseligkeit und Microsoft Rankkultur würden beharren. Im zweiten Teil geht es um das mobile Internet und um Tramdroid. Mit dem fangen wir an, mit dem Programm, das etc. für das iPhone entwickelt hat. Wie viele Mal ist das jetzt schon runtergeladen worden? Auf wie vielen iPhones läuft das?
Also wie viele, dass es läuft, das wissen wir nicht. Wir wissen, wie viele, dass es downloadet worden sind. Das sind mehr als 21'000 Downloads. Das ist doch eine recht beachtliche Zahl, vor allem wenn man denkt, das ist eine Applikation, die an sich nur in der Stadt Zürich oder Leute, die sich in Zürich aufhalten, tatsächlich irgendeinen Weg
darstellt. Es ist gratis. Bereust es du inzwischen, dass es nicht für 1.10 Franken oder so verkauft haben, weil man könnte sich ausrechnen, wie viel dabei rausgekommen wäre.
Nein, das bereuen wir nicht, weil wenn wir es für 1.10 Franken verkaufen, dann wären das irgendwo 25'000 Franken gewesen. Und das ist, wenn man den Entwicklungsaufwand natürlich betrachtet, ein kleiner Anteil am Schluss. Ich glaube nicht, dass man mit einer, so einer Typus-Applikation über den Verkauf der Applikation tatsächlich etwas kann verdienen kann.
Dann natürlich die grosse Frage, warum machen wir es dann trotzdem?
Wir machen es aus verschiedenen Gründen. Also am Schluss müssen wir natürlich auch uns allen Löhne zahlen und müssen irgendwo Geld verdienen. Für uns ist es sicher einmal ein bisschen eine Showcase-Applikation gewesen.
Ein Prestige-Objekt.
Ein Prestige-Objekt, das man auch im Markt draussen ein bisschen Beachtung finden
und also
auch
positionieren
will, Image pflegen. Ja. Es sind natürlich auch andere Absichten, strategische Absichten, weil wir auch im ganzen Bereich öffentlicher Verkehr bereits schon tätig sind und Projekte haben, passt es relativ gut ins Portfolio rein. Ist
das quasi fast ein Nebenprodukt von einem anderen Projekt, das ihr gemacht habt? Oder?
Ja, thematisch vielleicht, aber sonst nicht eigentlich. Okay. Es ist als separate Applikation im Prinzip ausgedacht worden.
VBZ hat da von Anfang an gefunden, kein Problem, machen doch ihr das. Die haben nicht selber etwas wollen machen oder so.
Die haben nichts selber, also mindestens nicht, dass wir wissen, in der Hinterhand gehabt. Wir arbeiten natürlich mit ihnen zusammen von Anfang an bereits schon, weil wir für sie auch schon vorher tätig gewesen sind, eben der ganze Zürcher Verkehrsverbund. Und von dem her haben wir nicht so ein bisschen guerillamässig das Ganze gemacht, sondern im Einverständnis und auch in guter Absprache mit denen. Und sind natürlich dank diesen guten Beziehungen auch zu den Fahrplandaten gekommen.
Also das hat dir das Beispiel gegeben von der SBB-Applikation, wo es zuerst eine gegeben hat, die nicht von der SBB war.
Ja, genau.
Und die SBB hat nicht so wahnsinnig Freude gehabt. Aber hat's denn mal, also die haben sich dann darauf geeinigt, dass wenn die SBB fertig ist mit ihrer eigenen, dass die anderen sie zurückziehen. Das haben sie es gemacht.
Also die SBB hat unterdessen die Applikation jetzt, übernommen und die jetzt entsprechend weiterentwickelt.
Aber ist ja gut, dann werden die aus dem Bus rausgeklopft, oder?
Das ist tatsächlich so. Manchmal braucht es so ein kleine Guerilla-Attacke.
Der Tramdroid ist das aber schon auch ein Versuchsballon für euch, was man dann könnte aus dieser Plattform, App Store, allenfalls rausholen?
weniger vom App Store jetzt als Plattform, sondern vom iPhone als Mobilplattform. Wir haben gesehen, und das hat dann sich angefangen, wo Google mit dem Android hinterher gekommen ist, beziehungsweise das angekündigt hat, dass das für uns so ein bisschen eine natürliche Entwicklung auch ist, als eine Plattform, wo man auch Applikationen entsprechend darauf entwickeln kann und die dann kann integrieren in Gesamtapplikationen, die nicht nur mobil laufen, sondern auch irgendwo einen Backend-Server haben oder Desktop-Versionen haben und so. Von dem her haben wir uns gesagt, wir schauen, was sind also die strategischen Plattformen, die wir sehen, die sich entwickeln. Und da ist iPhone ist sicher eine davon, Android ist die andere. Das ist übrigens auch der Namensgeber ursprünglich für die Android.
Ach so.
Weil wir haben zuerst eine
Android-Variante
gehabt. Die haben wir bisher noch nicht lanciert. Die wird erst lanciert, sobald auch das Android
von uns. Aber ihr habt die in der Schublade,
wir haben die in der Schublade. Wir müssen es noch ein bisschen auffrischen und noch ein bisschen schöner machen, aber im Prinzip haben wir die Applikation schon.
Wie ist denn das für eine mobile Plattform zu entwickeln? Ist das grundsätzlich anders weder für einen Desktop oder sind da die Unterschiede nicht so gross?
Also es hat Bereiche, wo die Unterschiede sehr gross sind. Und das ist im ganzen Bereich, wo man sich überlegt, was ist überhaupt der Zweck von dieser Applikation? Was für ein Problem will man mit dieser Applikation lösen? Die Leute gehen mit Applikationen auf Mobilgerät ganz anders um als auf dem Desktop. Auf dem Desktop kann ich Applikationen haben, die sehr viel Funktionalität, sehr viele Features anbieten, sehr breit sind von der Abdeckung, wo dann der Benutzer vielleicht das eine oder das andere Feature brauchen, wie das beispielsweise bei einem Microsoft Word ist, wo man herausgefunden hat, dass die meisten Benutzer brauchen vielleicht irgendwo 10-20% der Funktionalität. Und auf einem Mobiltelefon ist das ganz anders. Also dort muss ich eher Applikationen machen, die ein sehr schmales Einsatzgebiet haben, einen sehr klaren Fokus haben, was für ein Problem wollen sie lösen. Und das braucht ein Umdenken, wenn man überhaupt daran denkt, ein Produkt zu entwickeln für solche Plattformen.
Wäre aber ein guter Impuls, oder? Müsste man sagen, gerade wo doch die Anwendungen auf dem Desktop wirklich empfänglich unübersichtlich sind.
Es ist ein guter Impuls und im Prinzip auch kein neuer Impuls. Also wenn man irgendwie zurückdenkt an Unix-Plattformen, dort ist das gang und gäbe gewesen, dass ich ganz kleine Applikationen hatte, die genau etwas gemacht haben und das sehr gut gemacht haben. Mhm. Und ich dann die kleinen Komponenten oder die kleinen Programme zusammensetzen zu irgendetwas Neuem, um dann eben eine komplexere Aufgabe zu lösen. Und ich glaube schon, das ist eine Entwicklung, dass man wieder weggeht von diesen hochkomplexen Sachen zurück auf die einfachen Sachen und die gut machen, weil die haben auch Erfolg. Das hat Apple ja immer wunderbar vorgemacht mit ihren Produkten. Die Produkte sind ja nie überragend gewesen, aber das, was sie gemacht haben, das haben sie ja gut gemacht. Und das denke ich, glaube, das findet auch jetzt statt in dem Mobilbereich.
Mich würde noch etwas kurz unternehmen. Du sagst, ihr habt es zuerst für Android gehabt und dann noch entschlossen, zu machen, aber für das iPhone ist das ein grosser Aufwand gewesen, das zu portieren?
Ja, es ist im Wesentlichen ist eine Neuentwicklung gewesen. Also sogar rein codemässig ist das eine Neuentwicklung, okay. Weil die Plattformen sind so
komplett
anders. Sogar auf dem User-Interface-Bereich, sie haben unterschiedliche Bedienoberflächen, auch zum Teil unterschiedliche Bedienkonzepte. Auf dem Android habe ich sehr viele grössere Paletten. Es ist nicht unbedingt gesagt, dass ich einen Touchscreen habe. Ich habe vielleicht auch Navigationstasten, um mich zu bedienen. Ich habe vielleicht eine ausklappbare hardwaremäßige Tastatur zum Sachen eingeben. Und dort ist die Spannweite der Möglichkeiten der Hardware sehr viel grösser und braucht von dem her auch ganz andere Bedienkonzepte.
Das mobile Internet, kann man jetzt sagen, ist jetzt ein bisschen am Abheben im Moment. Wie wird das die Art und Weise, wie wir mit dem Internet umgehen, verändern?
Ich glaube, man hat ja sehr lange gewartet also auf die eigentliche Killer-Applikation auf dem Telefon und hat immer wieder gesagt, ja, jetzt zeigen wir denn die Killer-Applikation.
Haben wir sie jetzt?
Und ich habe den Eindruck, wir haben sie jetzt und die Killer-Applikation, nein, die Applikation heisst Internet.
Ja.
Das ist nicht eine eigentliche Applikation, sondern es ist im Prinzip eine ganze Palette von Möglichkeiten, wo ich mit der Verbindung ins Internet überkomme. Und es ist tatsächlich so, all die neuen Mobilgeräte, die haben die Internetverbindungen von Haus quasi schon drinnen, einfach zum Aufsetzen. Die sind, kann man sagen, an sich konstant mit dem Internet verbunden. Dazu braucht es natürlich auch die entsprechenden Verträge von einem Mobiltelefonprovider. Die Datenflatrate oder quasi Flatrate, die
man ist absolut notwendig. Kann man so langsam voraussetzen?
Oder? Die kann man langsam voraussetzen. Ich gehe auch davon aus, dass auch die Probleme, die man heute noch hat, mit dem Einsatz von Datenverbindungen im Ausland zum Beispiel, die immer noch prohibitiv teuer sind, die werden auch mal noch oben runterkommen. Das sind ja Bemühungen in der EU.
Man muss es abschalten.
Sonst heute muss man es abschalten, sonst kostet der Download irgendwie von einer Seite oder schon 20, 30 Franken. Das ist ganz klar. Aber die Preise, die werden ganz klar da abgehen. Ich gehe jetzt davon aus, dass in ein paar Jahren Telefongespräche, Datenverkehr, all das Zeug inklusive ist, also dass ich genau noch einen Monat Flatrate zahle und damit alles im Prinzip eingeschlossen ist. Also an sich die gleiche Entwicklung, die wir beim Festnetztelefon ja auch schon erlebt haben.
Was machen wir denn mit dieser grossen Freiheit, also dass wir überall unser Handy zücken, Internet haben?
Ich glaube, das erlaubt uns einfach die Sachen, die wir uns auch auf dem Desktop langsam daran gewöhnen, also dass ich kann, kommunizieren darüber, dass ich schnell Sachen kann nachschauen kann, irgendeine kurze Abfrage kann machen, dass ich vielleicht ein Spiel kann machen mit anderen Leuten zusammen übers Netz, dass ich die Sachen halt auch auf dem Mobiltelefon verfügbar habe.
Aber eben, also wenn das so ist, dann kann man davon ausgehen, dass die Karten neu gemischt werden, was die grossen Anbieter sind, die das bestimmen, das Geschäft. Wie schätzt du das ein? Wir haben ja vorher schon mal kurz darüber geredet, aber jetzt, deine persönliche Meinung, wie sieht die Welt in 5 Jahren aus? Wer dominiert das mobile Internet?
Ich meine, die hat sich ja bereits schon verändert. Es hat ja neue Player, die in den Markt reingekommen sind, wie ein Apple oder wie ein Google. Vorher war das ein Markt, wo untereinander zwischen den Mobilfunkprovider, den Gerätherstellern, quasi untereinander abgemacht war und so also abgeschottet war. Ein ziemlich geschlossenes System. Das ist recht aufgebrochen worden durch Firmen, die bisher im ganzen Telefoniebereich überhaupt nicht tätig waren und auch mit ganz anderen Vorstellungen gekommen sind, wie man überhaupt Geld verdienen kann. Also wo es früher darum ging, entweder Hardware zu verkaufen oder Gesprächsminuten oder Anzahl SMS verkaufen, sind es heute plötzlich andere Werte. Also wo ich Inhalte verkaufe, wo ich vielleicht Aufmerksamkeit vom Benutzer verkaufe, wenn man an die ganze Werbung oder so denken. Also wo ganz andere Geschäftsmodelle da zum Zug kommen.
Also man kann davon ausgehen, dass dann auch einfach Provider-Telcos werden eher unwichtig werden zum Beispiel. Die müssen einfach noch möglichst flächendeckend das zur Verfügung stellen und sonst interessiert das den Nutzer aber nicht mehr.
Die werden sicher an Einfluss verlieren. Das hat man ja auch schon gesehen bei den Verträgen, die beispielsweise Apple gemacht hat für den Verkauf vom iPhone. Wo ja so Mobilfunkprovider mussten einen Teil der monatlichen Gebühren dann an Apple abliefern. Also dort hat es schon angefangen, dass plötzlich ein Aussenstehender angefangen hat, Bedingungen zu diktieren. Und der ganze Einfluss, der wird sicher noch weiter zurückgehen. Ich glaube nicht, dass er ganz wird wegfallen, weil sie auch in Swisscom wird nach wie vor eine wichtige Rolle natürlich spielen, weil sie die ganze Netzinfrastruktur zur Verfügung stellen. Genau. Also von dem her werden sie nicht in Vergessenheit geraten oder ganz weggehen, aber sicher sind die Zeiten, wo sie mit Gerätherstellern allein abgemacht haben, welche Geräte mit welchen Funktionalitäten, wenn auf den Markt kommen, die Zeiten sind gerade vorbei.
Wo siehst du all für die Netz etc. die Chancen in diesem Markt?
Wir sind ja mit dem ganzen Internet an sich gross geworden und Internet oder überhaupt Netzverbindung und Datenaustausch über das Internet ist für uns wichtig, immer eine zentrale Sache an unseren Applikationen. Und dadurch, dass jetzt das Internet wirklich auch auf diesen Telefonen oder so verfügbar ist, erlaubt es uns natürlich auch mit diesen Applikationen auf die Mobilgeräte zu kommen und zusätzliche Dienste für unsere Kunden auch auf dem, im mobilen Bereich können verfügbar zu machen.
Darf ich jetzt etwas fragen? Du hast vorhin von Payment und Abrechnungen und so weiter. Mobiles Payment ist auch immer so etwas, das umgeistert, wo viele, wo immer wieder mal kommt, so alle 2 Jahre oder so, heisst jetzt, dann zahlen wir mit dem Handy am Kiosk und so weiter. Ist es technisch überhaupt noch ein Problem oder an was scheitert das?
Ja, es gibt so ein bisschen zwei Bereiche. Der eine ist tatsächlich irgendein technischer Teil. Also, dass ich am Schluss ein Handy in einem Laden innen muss können identifizieren, wer ist das, wer steckt dort dahinter, welche Kreditkartennummern oder welches Konto steckt dahinter für die Zahlungsapplikation. Dort hat man sich jetzt auch international unterdessen geeinigt, dass das so ein bisschen auf einer Funktechnik mit so RFID-Tag-ähnlichen Sachen soll passieren. Weil da kann man ja nicht isoliert diese Systeme aufbauen, weil das muss man weltweit abstimmen, weil ja der Zahlungsverkehr oder die Leute, die Sachen einkaufen, aus aller Welt kommen. Das braucht entsprechend Koordination. Dort hat man sich, glaube ich, geeinigt, jetzt einmal auf der technischen Seite. Was noch ein grosses Problem wird sein, ist die ganze Akzeptanzfrage. Ja. Ich meine, das ist schon vielfach bisher immer so ein bisschen die Krux gewesen oder auch der Grund, wieso dass die Vorstösse bisher gescheitert sind.
Aber heute eigentlich die Leute reif sind? Wer mit dem Handy aufwachst, das tagtäglich braucht, der hat doch kein Problem damit, der das zum Zahlen braucht.
Ich glaube auch, also jetzt die heutige Generation ist unterdessen so weit,
die ist reif,
dass sie, also, dass sie auch Vertrauen hat.
Wenn mein Handy jetzt auch noch gerade könnte meine Kreditkarte sein, hätte ich überhaupt kein Problem. Ja. Das Einzige, was vielleicht einem so ein Sorgen macht, ist, was passiert, wenn du es verlierst, wenn es vergisst ist, wenn es
geklaut
ist.
Das macht man bei der Kreditkarte
hast ja mit der Karte schlussendlich. Ach, das auch, ja, das stimmt.
Eben unterdessen ist natürlich das Handy so wichtig geworden, dass ich glaube, auf das passt man unterdessen so gut auf wie auf ein Portemonnaie. Ja. Also, dass ich darauf achte, was ich mit dem mache. Es ist ein persönliches Gerät, das heisst, ich lehne das nicht aus an jemand anderen, sondern das ist mein Gerät, das ich immer dabei habe, das ich immer schaue, weil dort habe ich auch andere Daten unterdessen drauf, wenn man an die Smartphone denkt, wo man heute ein Dokument kann haben, wo man ganze E-Mail-Boxen, Kommunikationsverkehr quasi aufzeichnet hat. Das sind alles sehr persönliche Sachen, die will man an sich nicht verlieren.
Auf eurer Webseite habe ich gesehen, dass Quality Software Engineering da oben drüber steht. Was heisst das Quality in diesem Zusammenhang? Oder vielleicht anders gefragt, man liest ja in diesem Zusammenhang bei grösseren Softwareprojekten auch immer von grossen Pannen. Man könnte da zum Beispiel im Moment Cablecom nennen, wo, glaube ich, nicht so viel Glück gehabt mit ihrer Softwareumstellung, dem neuen Kundensystem. Was tut die Qualität sicherstellen und was führt dann vielleicht dazu, dass es eben nicht so gut klappt?
Das Resultat von dem Quality Software Engineering sieht man an sich am Trandroid an. Das ist eine Applikation, die, glaube ich, nicht abstürzt, oder mindestens haben wir keine Rückmeldungen, dass es je das abgestürzt ist oder Probleme gemacht
ist
hat.
Apple geschuldet.
Oder Swisscom.
Ja, das ist nicht unbedingt so. Manchmal fehlerfreie Software gibt es an sich nie. Ja. Das lernt man im Software-Business kennen, dass das nicht so ist. Aber dass man mindestens sicherstellt, dass die Fehlerrate so tief ist, dass sie im täglichen Gebrauch einem mindestens stören. Mit dem Anspruch sind wir auch an den Tramdroid hergegangen, dass auch die erste Version 1.0 die muss verheben und
also ihr macht keine Bananaware, die dann beim Kunden reift?
Nein, das wäre an sich nicht unser Stil. Und für das gibt es entsprechend Massnahmen, die wir natürlich in unserem tagtäglichen Geschäft auch anwenden, von automatisierten Tests, sehr kontrollierten Umgebungen, sehr kontrollierten Änderungen, die man an Software vornehmen kann, wo man auch die ganze Historie kann nachvollziehen, wenn man irgendeinen Fehler muss können reproduzieren. Das sind Techniken. Und du hast mich vorhin darauf angesprochen, was ist anders beim Entwickeln von Applikationen für Mobiltelefon? Das ist jetzt ein Bereich, der überhaupt sich nicht unterscheidet von anderen Softwareentwicklung. Also das ist das ganze Handwerk an sich. Das ist genau das Gleiche, hat die gleichen Methoden, hat die ähnlichen Tools.
Vielleicht noch ganz als letzte Frage, wie stellst du dir vor, wie wird das mobile Internet dein Leben in der nächsten Zukunft verändern? Was wird einfacher?
Ich glaube, was einfacher wird, ist, dass ich mindestens geschäftliche Leben besser kann organisieren kann, weil ich die notwendigen Daten an sich jederzeit und immer dabei habe. Das ist eine Änderung. sonst ist es noch schwierig zu sagen, was sich verändert, weil das ist also ein bisschen eine graduelle Geschichte, die man wahrscheinlich erst feststellt, wenn man dann einmal irgendwann 10 oder 20 Jahre zurückschauen kann und sieht, was sich alles verändert hat während dieser Zeit.
Gut, machen wir in 20 Jahren nochmal einen Digitalk.
Ja, das wäre also der 81. Digitalk auch schon fast gewesen. Feedback wie immer bitte auf leben@tagesanzeiger.ch. Nächste Woche gibt es dann den letzten Digitalk vom 2008. Den werden wir ohne Gast bestreiten. Das heisst, Matthias und ich werden unsere persönlichen Tops und Flops und andere nennenswerte Ereignisse von diesem Jahr noch mal Revue passieren lassen. Ja, bis dahin eine gute Woche.
Genau, geht auf unsere Facebook-Seite, macht's gut, habt's schön. Tschüss miteinander.
Ciao miteinander.